Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese nun aus der Offenbarung des Johannes im ersten Kapitel die Verse 9 bis 18. Der Seher Johannes auf der Insel Patmos schreibt Folgendes. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse in der Bedrängnis und am Reich und im Ausharren bei Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses von Jesus. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme, wie von einer Posaune, die sprach: Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden, nach Ephesus, nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatria und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter. Und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich, gekleidet mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme. Und seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht. Und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand. Und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot, und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Amen. Liebe Gemeinde, hier im Übertragungsraum an der Kassette und möglicherweise am PC. Erst einmal gratuliere ich unserer Tauffamilie. Herzlichen Glückwunsch zu eurer kleinen Enna. Ich gratuliere euch zu dieser wunderschönen kleinen Familie in dieser herrlichen Siedlung, in dem traumhaft schönen Haus, das ihr gebaut habt. Welch ein Glück, echt. Als ich bei euch war, dachte ich, welch ein Glück. Die Zeiten waren nie besser, um so ein Kind auf die Welt zu bringen, liebe Familie. Statistisch gesehen hat eure Enna, wenn sie in Deutschland bleibt, gute 82 Lebensjahre vor sich. Seid froh, dass das kein Junge geworden ist. Da wären es nur 77. Männer sterben einfach früher. Ja, damit wären wir schon mal bei dem etwas komplizierten Thema. Einer der bekanntesten Sätze der Bibel heißt ja: Herr, lehr uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Es ist zwar ein verrückter Gedanke, bei einer Taufe an den Tod zu denken, aber ich kann euch erstmal beruhigen. Wenn die Enna die Hauptrisikofaktoren vermeidet, Rauchen, Übergewicht, das ist ziemlich unwahrscheinlich, dass ihr das bekommt bei euch, oder Bluthochdruck, Diabetes, Bewegungsmangel. Und wenn sie dann noch heiratet, dann wächst ihre statistische Lebenserwartung ins Uferlose. Und ich gebe euch noch einen Tipp. Wenn ihr wollt, dass sie statistisch 89 wird, müsst ihr nach Monaco ziehen. Da leben die mit der höchsten Erwartung. Also, die Frage ist nur, lebt jemand, der möglichst lange und gesund leben will, eigentlich richtig? Und das ist eine ernstzunehmende Frage, denn die Welt, in der ihr gerade lebt, die sagt, genau darauf kommt es an. 100 Mal im Monat höre ich das Wort Hauptsache gesund. Und ist es das Hauptziel eigentlich, möglichst gesund und möglichst lange zu leben? Das ist echt fraglich, weil ich habe schon viele gesehen, die wollen alt werden, aber niemand will alt sein. Und wenn das stimmt mit dieser Gesundheit und mit diesem möglichst behüteten Leben, dann hat Johannes hier, von dem ich gerade vorgelesen habe, eigentlich alles falsch gemacht. Der hatte nämlich für damalige Verhältnisse eine überaus ungesunde Gewohnheit. Der hat ständig vom Wort Gottes geredet und von Jesus. Und bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit hat er sich zu Jesus bekannt. Und es war damals ausgesprochen karrierefeindlich und ungesund. Die meisten seiner Apostelkollegen waren, als er hier geschrieben hat, schon längst umgebracht. Er war der einzige Überlebende von 12 möglichen Aposteln. Die habt ihr hier oben. Er soll im hohen Alter diese Geschichte hier geschrieben haben, als der Letzte. Also, und wir wissen eigentlich nicht, was er genau gemacht hat, aber sie haben ihm den Prozess gemacht und haben ihn auf eine einsame Insel geschickt. Die heißt Patmos. Ich weiß nicht, wer von euch kennt Patmos? War da schon mal jemand? Nein? Wer war schon mal auf einer griechischen Insel? Okay. Kurz vor der Türkei gibt es so ein Inselchen, das heißt Patmos. Und das haben die Römer damals als Straflager benutzt. Für Leute, denen man nicht gerade den Kopf abhacken wollte, aber die man irgendwie entsorgen wollte. Und da saß dieser Mann fest und hier treffen wir ihn. Er lebt also weit weg von seiner Heimat unter einer komplett gottlosen, strafgefangenen Bevölkerung. Er ganz alleine. Wegen seiner dauernden Bekennerei. Und was er da macht, liebe Tauffamilie, er hält an seiner Religion fest. Und das ist schon mal spannend. Obwohl sie ihn schon verbannt haben, sonntags, am Tag des Herrn, wenn kein anderer mit ihm gebetet hat, hat er diesen Tag geachtet. Es heißt nämlich, am Tag des Herrn kam der Geist über mich. Wir wissen nicht, wie er es gemacht hat. In der allerersten Zeit sind die Christen sonntags teilweise vor Sonnenaufgang auf irgendwelche Hügel raufgestanden und haben mit erhobenen Händen wie die Charismatiker Gott gepriesen. Das wissen wir. Wahrscheinlich hat er das gemacht. Er hat also ganz alleine festgehalten und dann passiert etwas, was in Gottesdiensten eben manchmal passiert. Der Geist Gottes packt ihn, erfasst ihn, kam über ihn. Natürlich, Alex, kann der Geist Gottes auch am Montag kommen. Der kann auch am Dienstag um 11.15 Uhr kommen, wenn du beim V-Markt in der Kassenschlange stehst. Ich habe es noch nicht erlebt, aber es soll vorkommen. Es kann sein. Die Bibel aber deutet an, dass der Gott, der alles mit wunderbaren Ordnungen gemacht hat, auch seine besonderen Zeiten und seine besonderen Orte hat, an denen er bevorzugt kommt. Und das war damals der Auferstehungstag. Für die Juden war das ein ganz gewöhnlicher Montag, aber genau an diesem Tag war Jesus am Abend den Jüngern erstmals erschienen und Thomas, der Zweifler, war ja nicht dabei gewesen. Und genau eine Woche drauf haben sie gesagt, wir probieren es nochmal. Und tatsächlich wieder an diesem hundsgewöhnlichen Werktag, an diesem jüdischen Montagabend erscheint Jesus. Und hier sehen wir ein drittes Mal, wieder ist es der ganz gewöhnliche Werktag, aber der Auferstehungstag. Hier trifft dieser Seher auf einmal auf Gott. Nun, wenn ihr Gott, wenn ihr Jesus, wenn ihr wirklich Interesse habt, ich meine, wir sind ja nicht viele, die das wirklich interessiert, aber die unter euch, die das interessiert, ihr müsst einfach dorthin gehen, wo Jesus sich am liebsten aufhält. Und es sind die Armen, die Kranken, die Schuldbeladenen und vor allem die zwei oder drei, die sich in seinem Namen versammeln. Denn da bin ich mitten unter ihnen. Liebe Gemeinde, ich hatte in der letzten Woche absolut krasse Gespräche mit hochgradig schuldbeladenen Menschen zum Teil. Und es ist jedes Mal verblüffend, wie stark die Gegenwart Gottes dort ist. Und ihr werdet, die sich um Asylanten oder um Arme kümmern oder um Behinderte, ihr werdet das gleich erleben. Und ganz besonders ist er da, Jesus, wo die zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, in der Gemeinde, hier drin. Sucht ihn also da, wo ihr ihn wahrscheinlich findet. Und was Johannes hier erlebt, ist ziemlich krass. Er hört hinter sich eine gewaltige Stimme, wie von einer Posaune, liebe Musikerfamilie, ist doch bezeichnet. Das Ohr ist ein faszinierendes Organ. Lange bevor die kleine Anna irgendwas sehen konnte, hat sie schon deine Stimme gehört. Das vertrauteste Geräusch bis an ihr Lebensende wird dein Herzschlag bleiben, Alex. Dein Herzschlag ist die Musik, mit dem dieses Kind ins Leben reinkam. Das Ohr ist das erste dieser Organe. Und wenn jemand stirbt, ist es das letzte Organ, was abschaltet. Wenn ihr also mit Sterbenden zu tun habt, überlegt euch genau, was ihr sagt. Redet keinen Mist übers Erben. Denn bis zuletzt hört der Mensch. Wir sind aufs Hören programmiert. Und die Weise, wie Gott im Jahr 2017 mit euch und mit mir Kontakt aufnimmt, ist immer noch das Ohr. Das Ohr. Er redet zu uns durch Wort und durch Musik. Auch das ist ein Argument für Gottesdienst. Glaube entsteht erstaunlicherweise nicht aus dem Sehen, sondern aus dem Hören. Auf das Wort, auf das Lied, auf den Namen Gottes. Mensch, Freunde. Und das Coole nun, liebe Musiker, dieses Wort, was der Mann da hört, war eine Melodie. Es war eine Stimme wie einer Posaune. Die hatten ja damals keine perfekten Instrumente. Die hatten so bronzene, was weiß ich, Trompeten. Aber es war etwas Melodiöses. Es war eine Stimme voller Gewalt, voller Macht, aber voller Harmonie. Wunderbar. Und diese Stimme kam rückwärtig von hinten. Ich habe mich viel darüber nachgedacht, warum von hinten? Ich versuche den Leuten immer ins Gesicht zu schauen, wenn ich mit ihnen rede. Und da dachte ich, nee, das ist klar, weil wir ständig in die falsche Richtung schauen. Wir schauen immer und suchen die Lösungen an den falschen Orten. Wir suchen das Glück da, wo es nicht ist oder wo es schon wieder weg ist. Die Stimme Gottes ruft uns immer zur Umkehr. Immer, immer, immer. Das erste und das letzte Wort von Jesus ist immer: Kehr um. Und so steht also der Mann da und ihn trifft von hinten. Und diese Gewalt dieser Stimme drängt ihn zu schauen, wer redet da mit mir. Und dann sieht er nicht einen Menschen, sondern er sieht zunächst 7 goldene Leuchter. Es ist nicht ein 7-armiger Leuchter, es sind 7 einzelne Leuchter. Und auch das ist wieder spannend, denn das sind die Symbole für die damals bekannten 7 christlichen Gemeinden. Da gab es eine in Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Laodicea und so weiter. Und jede dieser Gemeinden war symbolisiert in einem Leuchter. Und das, liebe Freunde, das als solches schon wieder, ist ein kleines, spannendes Detail. Denn Gott, der kennt nicht die evangelisch-lutherische Kirche in Bayern oder die Diözese Augsburg oder das Dekanat in Memmingen. Das ist ihm wahrscheinlich sowas von Schnuppe. Sondern der Gott identifiziert die kleine Gemeinde von Lauben. Euch sieht er als einen Leuchter. Das heißt, eure Wirklichkeit, die ihr erlebt, ist nicht eure Wahrheit. Da ist was viel Größeres in diesem kleinen Haufen, der sich heute Morgen versammelt, als ihr wahrscheinlich denkt. Und die kleine Anna hier, die wird da in was reingenommen, deren Wahrheit wir mit unseren Augen überhaupt nicht sehen können. Die ist Teil von was ganz Großem, wo Gott sagt, das ist ein Leuchter. Das ist unglaublich. Wisst ihr, manche Leute wechseln ja die Gemeinden wie die Wäsche. Die sind einmal ein Jahr hier, dann sind sie ein Jahr in der Friedenskirche, dann ziehen sie weiter, was weiß ich. Am Schluss enden sie meistens im Nirgendwo. Wenn ihr schaut, wie ungeheuer respektvoll Gott mit der Gemeinde umgeht, dann werdet ihr vielleicht neu das zu würdigen wissen. Haltet durch. Stellt euch zu dieser Gemeinde hier, bleibt treu. Ich weiß, wie leicht es ist, sich dem allgemeinen Trend anzuschließen. Ja, ich habe ja Wirtschaft studiert. Die Wirtschaftler sagen, the trend is your friend. Ja, folge dem Trend, ist ja klar. Aber ich sage euch, nein, Gott sieht dieses Ding hier, diese Kirche, die sieht er wie eine Art Leuchtturm. Und der Gott, der liebt es. Also, jetzt, wenn ihr mitten unter diesen 7 einzelnen Leuchtern sieht Johannes plötzlich eine Figur. Und die sieht aus wie ein Menschensohn. Mit einem langen Gewand und hier um die Brust ein goldener Gürtel. Und was er da sieht, ist eine königliche Figur. Und er erkennt ihn zunächst nicht. Er sieht nur diese gewaltige Figur. Das Haupt, der Kopf und das Haar weiß, wie weiße Wolle. Aber diese Weißfarbe ist nicht die Silberlocken, wie etwa unser ehemaliger Bürgermeister, sondern das Weiß ist das Licht, was aus dieser Figur geht. Denn der ganze Mensch ist durchdrungen von Licht und darum leuchtet er weiß. Und dann, auf einmal sehen wir ihn. Das Bild ist so gewaltig, dass Johannes den Zusammenhang gar nicht versteht. Dass das der gleiche Mann ist, den sie vor ein paar Jahren gekreuzigt haben, kapiert er erst gar nicht. Er sieht nur eine ungeheuer eindrückliche Gestalt mit Augen wie Feuerflammen Aus dem Mund geht ein zweischneidiges Schwert. Die Füße sind wie glühendes Erz. Und das Gesicht leuchtet wie die Sonne in ihrer Macht. Johannes sieht diese Person und ist so geplättet, dass es ihn aufs Gesicht wirft. Er hält es nicht mehr aus. Und das, liebe Freunde, das ist die Wahrheit Nummer zwei. Wir haben Jesus als einen sanftmütigen, einen lammartigen Menschen kennengelernt, der kein hartes Wort zu niemand spricht. Aber eines Tages werden wir ihn sehen in seiner Herrlichkeit. Und da bleibt kein Auge trocken, da bleibt kein Mensch mehr stehen. Da wirft es uns aufs Gesicht. Und ich sage euch, Herr, lehre uns bedenken, dass wir eines Tages vor ihm stehen werden. Der Tod allein macht noch nicht klug. Der Tod allein, dass die Enna eines Tages sterben wird, so wie ich, macht noch nicht klug. Denn viele ziehen die falschen Schlüsse und sagen, wenn ich schon sterben muss, will ich das Leben pressen und wringen und rausholen, was geht. Herr, lehre uns bedenken, dass wir vor ihm stehen werden. Denn dann fangen wir das Nachdenken an. Und so haut es diesen Mann, immerhin Johannes, der hier im Bild an der Seite von Jesus gelegen hat, der Vertrauteste von Jesus, der Mann, der vielleicht der engste von den Freunden von Jesus war, seht ihr hier, links von uns gesehen, von Jesus. Dieser Mann, der Jesus so kannte, begegnet plötzlich einer völlig anderen, scheinbar anderen Person. Jesus in seiner Herrlichkeit. Und so, das wird uns allen irgendwann passieren. Wir werden vor ihm stehen. Und dann kommt das Schönste in dem ganzen Ding. Und Jesus sagt nicht, ja, bleib Flackerkerle, sondern er legt seine rechte Hand auf ihn und sagt, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und ich habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. Und so sagt dieser Allgewaltige, der Allgewaltige, der bekennt sich in diesem gewaltigen Moment zu seinem kleinen Menschenfreund. Er, dem die Galaxien gehorchen, er ist sich nicht zu schade. Er, dessen Angesicht glüht, er, vor dem alles verbrennt, er ist sich nicht zu schade. Er beugt sich wieder hinunter und hebt seinen ohnmächtig gewordenen Freund auf und sagt, Mensch, Kerle, hab keine Angst, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und das, was ich habe, werde ich dir übertragen, nämlich ewiges Leben. Und so, liebe Familie, auch wenn das heute unüblich ist, weil man in Deutschland bloß noch um das Hier und Jetzt und Gleich kreist, liebe Taufratshofes, lehrt eure kleine Enna und lernt es selber. Eure Wirklichkeit jetzt ist nicht eure Wahrheit. Glück oder Unglück, Gesundheit oder Krankheit ist so vergänglich. Aber wer Christus hat und ihm nachfolgt, der bleibt. Für den ist Verbannung oder Krankheit bloß eine Durchgangsstufe. Unser Ziel. Lehre uns bedenken, dass wir vor ihm stehen werden, auf dass wir klug werden. Und diese Klugheit wünsche ich euch. Gott segne euch. Amen.